Herzlich willkommen, mein Name ist Bernhard Baumgartner. Sie hören den Podcast Thomas Foster Musikproduktion, der Podcast zum Thema Musik produzieren. Wir sind bereits im Jahr Nummer 2 unserer sehr erfolgreichen Podcast-Reihe. Wir freuen uns, dass ihr immer noch sehr erfolgreich, sehr, sehr begeistert offenbar mit und zuhört und uns auch Fragen schickt mittlerweile, die wir immer wieder gerne behandeln. Und wir schauen natürlich auch, worüber haben wir denn bisher noch gar nicht so gesprochen. Und ich habe mir da mal so ein Mischpult angeschaut und habe mir überlegt, was gibt es denn da für Tasten, von denen man noch gar nichts weiß. Und dann bin ich gekommen auf Sends und Returns und Gruppen. Und mir dachte, das klingt so ein bisschen interessant, Thomas, was ist denn das ungefähr? Was sollen wir denn damit machen? Oder am besten nicht machen?
Also wir haben auf jedem Kanal die sogenannten Sends. Von da weg können wir ein Signal zu einem Hallgerät schicken.
Okay.
Und das Hallgerät kommt dann auf dem Return-Channel wieder retour.
Ah, das ist so wie bei der Gitarre. Wenn ich, da habe ich meine Gitarre, dann geht es in Verstärker und der Verstärker hat einen Sends. Klinke aus, da geht es dann noch zum Beispiel zu einem weiteren Effektgerät oder so.
Das dazu gemischt
und
wird.
Und der schickt beim Return wieder
ja, zurück. Ja, ja, so damit kann man das vergleichen.
Ja,
genau.
Bisschen, ja.
Was man vielleicht an der Stelle erwähnen sollte, diese ganzen Sand Returns verwende ich in meiner Produktion überhaupt nicht.
Ah, weil du dich nicht auskennst.
Zum Beispiel.
Ah,
ja.
Okay.
Weil ich für mich verschiedene Argumente gefunden habe, warum ich glaube, dass der Workflow anders viel besser ist. Und das würde ich heute gerne ein bisschen darlegen.
Ja.
Ich würde gerne ein bisschen erklären, warum ich arbeite, wie ich anders arbeite. Ich möchte aber auch sehr wohl erklären, wie man mit Send und Returns arbeitet, weil ich will jetzt nicht meine Arbeitsmethode irgendwelchen anderen Leuten aufzwingen.
Mhm.
Sondern es soll ja jeder für sich selber herausfinden, was der Weg ist und soll von diesem Podcast mehr inspiriert sein, zu verstehen, wie arbeiten die meisten Produzenten, nämlich durchaus mit Sand Returns, wie arbeitet Thomas, warum arbeitet er anders und sich dann selber seinen Weg suchen letztendlich.
Okay, so dann springen wir hinein in das Thema und ich glaube, jetzt muss man erklären, wie du jetzt arbeitest.
Fangen wir vielleicht mal damit an, wie ich arbeite. Letztendlich habe ich erstmal alle Effekte in dem jeweiligen Kanal. Also ich haue auf meine Gesangsspur direkt den Kompressor, ich haue direkt den EQ drauf und genauso haue ich auch den Hall und den Delay drauf. Der Hauptgrund...
Ich überlege mir die ganze Zeit, ob man in Deutschland auch sagt, man haut was auf eine Spur. Oder ob das schon wirklich brachial österreichisch ist.
Ich weiß es nicht. Ich habe das immer
schreibt
so gesagt.
Schreibt uns eine kleine E-Mail.
Man, wie ihr
ich
das
lege,
so sagt.
Thomas meint, er legt das auf die Spur.
Man legt es die schönere Ausdrucksweise, als man haut es auf die Spur. Könnte man Anzeige wegen
Ja, wegen Gewalt. Tonverletzung.
Genau. Und genauso haue ich auch meinen Sand meinen Delay und das steckt in meinem Flut. Genauso lege ich Delay und Reverb, also Hall, auch direkt auf die Spur. Und die Zeiten, finde ich, wo man gesagt hat, wir müssen nur einen zentralen Hall machen, was ich zum Beispiel machen kann mit einem Send- und Return-System, weil ich habe gar nicht die Rechenpower, so viele Hallgeräte zu machen, die sind ja längst vorbei.
Okay.
Wir haben heute Maschinen, da kann ich wahrscheinlich 5000 Hallgeräte gleichzeitig fahren. Also die Rechenleistung-Problematik gibt es nicht mehr.
Okay.
Jetzt ist es aber so, dass wenn man sagt, jetzt habe ich einen Chor mit 20 Gesangsspuren, dann ist es natürlich unpraktisch, wenn ich auf jede dieser 20 Spuren ein eigenes Hallgerät lege. Und wenn ich dann drauf komme, vielleicht sollte man mal den Hall eine Sekunde länger probieren, muss ich an 20 Reglern drehen. Das ist natürlich Schwachsinn. Deshalb gibt es aber etwas, was es bei früheren Mischpulten in der Form nicht gab. Es gab was Ähnliches, nämlich die Busse. Aber jetzt bei der DAW gibt es die Gruppen. Und die sind sehr praktisch. Ich selektiere, und das geht fast bei jeder DAW, oder ich glaube bei jeder DAW mittlerweile, ich selektiere meine 20 Gesangsspuren. Ich drücke Command G, wie Gustav, oder auf dem PC Steuerung G, beziehungsweise kann man auch oft mit der rechten Maustaste draufgehen und Spuren gruppieren auswählen. Bei Logic heißt es Spuren stapeln oder in einem Menü oben kann man das auswählen. Und dann werden all diese Spuren gruppiert und ich habe für die einen eigenen Master-Channel, wo also quasi den Master-Channel meines Gesangs, meines Chores. Mhm. Jetzt kann ich nochmal einen Kompressor auf den gesamten Chor legen, was ja auch praktisch ist, dass ich nicht nur auf den einzelnen Spuren Kompressoren habe, wo ich jetzt jede einzelne Spur für sich komprimiere, sondern den gesamten Chor als Ganzes will ich nochmal komprimieren. Aber ich kann da eben auch mein Hallgerät drauflegen. Und dann habe ich wieder ein Hallgerät für den ganzen Chor und brauche nur an einem Regler drehen, wenn ich die Hallzeit länger oder kürzer mache. Das ist ein sehr praktisches System zu arbeiten. Ich glaube, dass der Workflow viel einfacher und logischer ist. Ich fand es immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt, sagen wir mal, auf Channel 17 den Gesang hat, den Solosänger, den Leadsänger. Und dann habe ich den Hall dazu auf dem Return 4, also 10 Meter weiter rechts, und nochmal woanders den Delay. Und jetzt also nur, um den Gesang gut einzustellen, muss ich an drei völlig unterschiedlichen Stellen meines Mischpultes herumkurbeln.
Das ja, will ich auch wissen, wo es ist.
Es macht es unübersichtlich. Ja. Aber es gibt noch einen viel gravierenderen Punkt. Unsere Kunden wollen ja nicht nur ein Stereo-File haben, wo sie die fertige Produktion bekommen, die wollen damit weiterarbeiten können. Jetzt haben die eventuell nicht dieselbe DAW wie wir, also die haben wahrscheinlich, meistens haben die Pro Tools bei den Radiostationen oder Fernsehstationen. Außerdem, selbst wenn sie dieselbe DAW hätten, hätten sie wahrscheinlich nicht exakt dieselben Plugins wie wir. Deshalb macht man etwas, man zieht Einzelspuren. Das geht ganz gut, bei jedem Programm geht man ja letztendlich auf Bouncen oder Audio exportieren, heißt es manchmal auch, um ein Stereo-File zu ziehen. Und mittlerweile kann man bei fast allen DAWs dort auch sagen, zieh nicht nur ein Stereo-File, zieh alle Einzelspuren. Dann macht er ein Stereo-File aus der ersten Schlagzeugspur, eins aus dem Gesang, aus jeder Spur macht er ein eigenes Audio-File. Und unsere Kunden können dann ihr Pro Tools aufmachen und einfach alle Spuren reinziehen. Und dann haben sie wieder die Einzelspuren. Wenn sie es einfach nur abspielen, wie es ist, haben sie denselben Mix, den wir hatten. Aber sie können jetzt damit weiterarbeiten, den Gesang rausnehmen.
Können es dann Karaoke singen und
können die Karaoke-Version machen.
Das ist ja das Wichtige immer. Oder im Mixer das remixen dann.
Unsere Kunden sagen, das ist total praktisch, weil dann haben sie irgendeine Aktion mit einem U2-Konzert. Anstatt jetzt irgendein U2-Bett zu nehmen, nehmen sie sehr wohl ein Musikbett von uns, machen aber die E-Gitarre ein bisschen lauter, ziehen die Keyboards ein bisschen zurück und auf einmal passt es besser zu U2. Also die schätzen das sehr. Jetzt haben die aber ein Problem, wenn ich mit Send und Returns arbeiten würde. Nämlich, die hätten die Gesangsspur, die würden die ausschalten. Auf einmal hören sie noch immer den Hall vom Gesang. Weil der ist ja auf einem anderen Channel, nämlich auf den Return-Channel. Jetzt schalten sie den Hall aus. Jetzt haben sie aber auch den Hall von der Gitarre oder irgendwelchen anderen Instrumenten ausgeschaltet. Ist ein System, das für diese Einzelspuren dann eigentlich nicht mehr praktisch zu handeln ist. Und das ist der Grund, warum bei uns Send und Returns vollkommen rausgeflogen sind aus dem Workflow. Und wir glauben, einen viel schöneren, angenehmeren Workflow zu haben, indem wir alle Effekte auf die jeweilige Spur geben oder mehrere Spuren in eine Gruppe, mehrere Gesangsspuren oder alle Schlagzeugspuren bilden zusammen eine Gruppe. Und auf diese Gruppe kann ich jetzt nochmal Effekte für all diese Gruppe machen. Und es ist in keinster Weise eine Einschränkung, weil manchmal sagt man, jetzt habe ich aber eine Gesangsspur, die soll nicht so klingen wie die anderen. Naja, dann mache ich daraus, gebe ich die aus der Gruppe raus oder mache eine zweite Gruppe oder so. Also man kann ja alles damit sehr schön umsetzen. Aber das ist der Workflow, wie wir arbeiten.
Und entwickelt hat sich also von der Geschichte her praktisch, hat sich es anders entwickelt, weil die Mischpulte damals anders aufgebaut waren. Man ist einfach von einer anderen Richtung dorthin gegangen, dass man die gleichen Resultate erzielen konnte.
Vielleicht kann man das noch kurz beleuchten, wo das tatsächlich herkam. Früher in den schönen großen alten Studios hatte man noch Hallgeräte. Ich sage mal zum Beispiel den Eventide war so ein Standardgerät, das die meisten hatten. Oder auch Lexikon. Die haben gern mal 20.000 Euro gekostet.
Und damals gab es noch nicht mehr Euro.
Ja, was immer die damals gekostet haben, umgerechnet waren das 20.000 Euro. Damals waren es noch D-Mark und bei uns Schilling. Ja. Ich meine, was ihr euch in Deutschland gar nicht vorstellen könnt, wie die Euro rauskamen, habt ihr halt mal zwei und geteilt durch zwei gemacht. Ja. Was haben wir gemacht? Durch 14,
20.000 sind 140.000 Schilling.
Ja, aber die Ziffer, mit der man multiplizieren musste,
13,7603.
13,7, das ist ein Wahnsinn gewesen. Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber irgendwann hört man auf, in Schilling umzurechnen. Und hat sich an die
Euro noch nicht lang.
Aber es hat, ich wollte auch gerade sagen, es hat lang gedauert, es ist so tief gesessen. Na gut, so viel zum Thema Geldproduktion. Jetzt habe ich mir als Studio stolz zwei oder drei von diesen Eventide-Geräten leisten können. Aber nicht 20 oder 40, was ich gebraucht hätte, um für jeden Channel ein eigenes zu haben. Deshalb hat man so gearbeitet. Man hat gesagt, in jedem Mischpult-Channel habe ich ungefähr, je nach Mischpult, 6 Cents. Mhm. Ich habe also zum Beispiel auf den Gesang Cent 1 bis Cent 6. Mhm. Jetzt gab es eine Patch Bay, wo alle Signale vom Mischpult angelegen sind und alle Effektgeräte angelegen sind. Und dort habe ich jetzt ein Kabel gesteckt von Cent 1 auf den Lexikon 1, auf meinen ersten Hall. Und dann habe ich aus dem Ausgang des Hallgerätes 2, weil ja Stereo-Kabeln, wieder in irgendein Retourkanal, der sogenannte Return, vom Mischpult. Wenn ich jetzt also auf die, und dann habe ich dasselbe für den zweiten Cent gemacht. Da habe ich einen etwas kleineren Raum gemacht, meinen Medium-Raum und einen ganz kleinen vielleicht auf den dritten. Und jetzt konnte ich bei jeder Spur sagen, beim Gesang will ich jetzt viel von dem langen Hall und ein klein wenig von dem kleinen Hall. Auf der Gitarre will ich den mittelgroßen Raum. Und so hat man halt auf jedem Channel dann den Cent aufgedreht, je nachdem, welchen Hall oder welchen Delay man haben wollte. So. Und jetzt ist es natürlich so, dass alle, die das früher so gelernt haben, heute in der DAW genauso versuchen zu arbeiten, dass alle, die an den Schulen wie SRA und wie sie alle heißen, auch für das unterrichten, wie sie es gelernt haben und das weitertragen, dadurch auch neue Generationen auch wieder so arbeiten. Ich glaube, man kann das machen. Ich meine, die besten Produktionen sind teilweise so gemacht. Aber ich glaube, dass der Workflow einfach ein bisschen übersichtlicher, angenehmer ist und viele Vorteile hat, wenn man keine Send und Returns verwendet und stattdessen die Effekte direkt in den Channel haut oder in die Gruppen.
Ich hätte ja Lust jetzt aufgrund von dieser Podcast-Folge auf einen kleinen Shitstorm, wo er dem Thomas richtig die Hucke volltextet, warum er überhaupt nicht recht hat und wir Sands and Returns richtig feiern sollten.
Mhm. Ja, leider gibt's ja bei unserem Podcast keine Möglichkeit, Kommentare zu machen. Schade jetzt. Finde ich jetzt echt schade.
Ja, ja. Ihr kennt das natürlich schon auf der Facebook-Seite, die gleich heißt. Ja, ja. Thomas Foster Musikproduktion und so, dann gibt's ihm richtig Gas. Ich habe ja keine Ahnung von dem Ganzen. Du, und Thema Busse haben wir schon noch nicht besprochen. Aber
Busse haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die Busse, die auch von den analogen Mischpulten kommen, die hat man, du kannst auf jedem Channel kannst du einen Knopf drücken, um das Signal auf die Stereosumme zu schicken. Das heißt, normalerweise schickt man mal alle Signale auf die Stereosumme, weil man will sie ja im Mix drinnen haben. Jetzt kann man aber statt auf die Stereosumme auf einen Bus schicken.
Ja.
Oder auch zusätzlich. So, und jetzt hat man also, früher hat man, anstatt dass man Gruppen gemacht hat, man hat quasi Gruppen gemacht, aber die haben sich eben Busse genannt, hat mir das gesagt, ich schicke jetzt all meine Schlagzeugspuren, die Bassdrum, die Snare, die Hi-Hat und so weiter, nicht auf die zentrale Stereosumme, sondern ich schicke sie auf Bus 1-2. Und dann war das gesamte Schlagzeug auf Bus 1-2. Dadurch hatte ich nochmal die Möglichkeit, auf das gesamte Schlagzeug Effekte drauf zu machen und auch das gesamte Schlagzeug mit einem Regler, oder manchmal auch zwei, weil es ja Stereo ist, lauter oder leiser zu machen. Mhm. In jeder DAW haben wir sogenannte Busse eingebaut. Und diese Busse kann man nutzen, um Signale herumzuschicken. Zum Beispiel, wenn ich Sidechaining machen möchte, wenn ich möchte, dass ein Kompressor von einer anderen Spur getriggert wird, dass immer mein Bass leiser wird, wenn die Bassdrum spielt, dann muss ich die Bassdrum auf Bus, sag mal irgendwas, 31 schicken. Und beim Kompressor meines Basses den Bus 31 als Sidechain anwählen. Mhm. Der Bus ist also jetzt bei den aktuellen DAWs einfach, um Signale irgendwo hinzuschicken.
Man tut ja sonst auch eher Leute zum Beispiel im Bus wohin schicken.
Absolut.
Auch Bands. Ja.
Also absolut.
Schöne Analogie.
Eltern haben mich schon mit dem Bus.
Ja, haben gesagt, jetzt wollen wir Ruhe haben von Thomas,
der soll mal irgendwo hinfahren.
Hinfort.
Ja, und was da eigentlich noch dazu kommt, um das Thema gehört, um das Thema abzuschließen, sind die sogenannten Auxiliaries.
Ja.
Also Auxiliary kommt ja erstmal davon, weil die Sans, die wir in jedem Channel haben, kann man auch Aux nennen. Aber es gibt auch Auxiliary Channels. Und das sind eigene Channels, die es in jeder DAW gibt, wo man irgendein Signal reinholen kann und ein anderes und woanders wieder rausschicken kann. Es sind einfach Channels, wo ich zum Beispiel sagen kann, da hole ich mir jetzt alle meine Schlagzeugspuren rein und schicke sie wieder raus. Es ist ein bisschen verwirrend. Es gibt Busse, Auxiliaries und Returns und manchmal sind die auch dasselbe und so weiter. Aber ich glaube, ich habe heute ein bisschen ein Verständnis geben können, was Busse, Gruppen, Auxiliaries und so weiter machen. Letztendlich muss man sich's dann in der DAW konkret anschauen. Wie funktioniert denn das jetzt? Und letztendlich sollte jeder für sich selber herausfinden, will ich eigentlich mit Sans arbeiten, dass ich also woanders was hinschicke, wo ein Hallgerät ist, wo ich von jeder Spur was hinschicken kann. Oder sagt man, na, ich probiere mal aus das System, das jetzt der Thomas eher verwendet, wo ich einfach meine Effekte direkt auf jeden Channel haue und zusätzlich Gruppen verwende, in die ich auch meine Effekte reinhauen kann.
Ich war ja bei dir in der Sommerakademie und wir haben diesen Workflow gelernt sozusagen. Und ich hatte auch vor vielen Jahren schon meine erste DAW und da meine ersten Gehversuche gemacht, allerdings sehr, sehr unregelmäßig. Und dadurch...
Aber nach den Gehversuchen kamen dann die Busse und dann war es dann viel schneller, glaube ich.
Eben, das ist dann schon. Und irgendwann haust du einfach deine Produktion in die U-Bahn und dann City-Chat, keine Ahnung. Nein. Und da ging es mir dann auch oft so, dass ich die DAW dann lief und ich habe mich sehr gefreut, aber ich wusste nicht genau, warum sie eigentlich jetzt funktioniert und beim nächsten Mal lief sie dann nicht mehr und ich wusste auch nicht, warum. Und das war eben genau oft daher, weil irgendwas am falschen Bus angelegt war und dann musste erst wieder mal draufkommen, gerade wenn man nicht so oft damit zu tun hat. Und das, glaube ich, in der Art und Weise, wie du es jetzt erklärt hast, am Kanal selber die Dinge einzustellen, schon viel übersichtlicher.
Eine Geschichte ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die mir in dem Zusammenhang nicht unwichtig erscheint. Wenn man mit Sans arbeitet, gibt es bei diesen Sans die sogenannte Pre- und Post-Einstellung.
Okay.
Das ist vielleicht noch ganz spannend, was das bedeutet, weil wenn man damit arbeitet, ist es nicht unwichtig. Pre heißt vor und Post heißt nach. Ja. Und zwar bezieht sich das auf den Fader. Wird das Signal, das zum Sand geschickt wird, vor dem Fader, dem Lautstärkenregler, oder nach dem Lautstärkenregler abgenommen? Den Unterschied muss man sich so vorstellen. Jetzt habe ich einen Sprecher und drehe den Sand auf, damit ich einen Hall habe. Und jetzt ist dieser Hall Pre-Fader. Er sitzt vor dem Fader. Was immer ich jetzt auf dem Fader einstelle, ändert nichts am Hall. So, wenn ich jetzt die Lautstärke von dem Sprecher langsam wegziehe, bis auf Null runter, bleibt der Hall trotzdem da. Das kann ja ein gewünschter Effekt sein, wenn ich in einem Hörspiel will, dass der so quasi immer mehr im Hall verschwindet oder so. Dann ist es vielleicht toll, dass wenn ich den Fader runterziehe, dass der Hall stehen bleibt. Meistens will ich es aber anders. Ich möchte es Post-Fader, dass also der Sand hinter dem Fader sitzt, damit, wenn ich die Lautstärke runterziehe, auch mein Hall leise wird. Dass also das Verhältnis Stimme zu Hall immer dasselbe bleibt, egal wie laut das ist. Das sollte man im Kopf haben. Also meistens würde ich empfehlen, wenn man mit Sans arbeitet, mit Post zu arbeiten. Pui macht man eigentlich nur, wenn man ganz spezielle bewusste Effekte machen möchte.
Okay. Ich glaube, wir haben dieses Kapitel von welche Tasten gibt es denn da noch, so ein Mischpult, ganz gut erledigt. Und ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal reden wir über etwas zukunftsträchtigeres.
Naja, es war in einer der letzten Sendungen,
ja,
wo wir auf das Thema Artificial Intelligence kamen. Also KI sagt man auf Deutsch, künstliche Intelligenz. Und dann hast du gesagt, ah, das ist ein interessantes Thema, da könnte man auch mal drüber sprechen. Und es ist ja so, dass Volkswagen mich nach Peking einfliegen hat lassen, damit ich dort über Artificial Intelligence in der Musik spreche. Also das durchaus ein Thema ist, mit dem ich mich schon befasst habe und wo ich schon öfter was dazu erzählt habe. Insofern habe ich mir gedacht, yes, ein super spannendes Thema, auf das ich gar nicht gekommen wäre. Insofern Schauen wir mal in die Zukunft. Was kann Artificial Intelligence in den nächsten Jahren in der Musikproduktion für uns machen? Werden wir überhaupt noch selber Musik produzieren oder sagen wir nur noch dem Computer, wie es geht? Ich glaube, das ist ein Thema, über das man mal ein paar Minuten sprechen kann.
Super, super Idee. Ich bin im Moment eher dabei, dass ich mir einen Staubsauger kaufe mit KI, der mir die Wohnung saugt. Intelligent natürlich, damit ich mehr Zeit habe zum Rumspielen in meiner DAW.
Eine sehr, sehr gute Maßnahme. So lang, bis die künstliche Intelligenz unsere Tracks produziert, müsst ihr bitte noch kreativ bleiben. Danke, dass ihr dabei wart. Hi, mein Name ist Thomas Foster und ich bin sowas von aufgeregt, denn soeben ist auf Amazon mein Buch EDM-Komponieren erschienen. EDM-Komponieren hat gar nicht so viel mit elektronischer Tanzmusik zu tun, sondern gibt dir ganz einfach und kompakt das Basiswissen an die Hand, das du brauchst, um mit einem Musikprogramm wie Ableton, Cubase, FL Studio oder ähnlichem einen Track zu komponieren. Du lernst, wie man einen Akkord bildet, wie man eine Harmonieabfolge schreibt und wie man darüber eine Melodie komponiert. Also alles, was du wissen musst, um den nächsten EDM- oder Pop-Hit komponieren zu können. Unter jedem Beispiel gibt es einen QR-Code, der dich auf ein YouTube-Video leitet, in dem du dir das Beispiel anhören und anschauen kannst. Wenn du ein Buch möchtest, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Nummer 1, du gehst auf Amazon und kaufst es dir. Ganz simpel. Oder aber, du postest jetzt auf Facebook, Instagram oder LinkedIn dieses Video bzw. den Link zu meinem Buch mit einem kleinen persönlichen Kommentar von dir und dem Hashtag EDM komponieren. Unter den ersten 50 verlose ich 20 handsignierte Bücher. Ich sage jetzt schon mal, danke für deine Unterstützung. Ein Buch schreibt man nicht täglich. Ich bin gerade extrem stolz und ich hoffe, dass dir mein Buch gefällt. Danke, immer kreativ bleiben. Cheers!